Dankeschön. Ich bin froh, dass wir Hebräisch gesungen haben, denn ich habe gedacht, welche Übersetzung muss ich benutzen? Ich habe hier eine englische und drei deutsche Übersetzungen, weiß noch immer nicht genau, welche ich benutzen muss, denn wir glauben nicht daran, dass die Übersetzung inspiriert ist, sondern die ursprüngliche Sprache, worin die Bibel geschrieben ist. Und das ist für das Alte Testament das Hebräische und für das Neue Testament das Griechische. Und übersetzen ist immer interpretieren. So am besten vergleicht man dann verschiedene Übersetzungen und hofft, dass man dann ein bisschen näher zur ursprünglichen Text kommt. Wenn man Theologie studiert in Holland, ich denke auch in Deutschland und in Österreich, dann muss man auch sehr genau diese Grundsprachen lernen. Wir mussten 50 Kapitel aus dem Hebräischen übersetzen, in gleicher Weise aus Tora, aus Nevi'im, die Propheten, aus Ketuvim, aus die Geschriften, die Schriften, und dann genau alle Grammatik erklären können, und das ging dasselbe für das griechische Neue Testament und sogar auch für die Kirchenväter, die man in Lateinisch lesen musste. So, ich denke, ich gebrauche die Luther, aber auch der Herder habe ich gestern gefunden bei Marie-Louise zu Hause, und der ist in Hosea 11 sehr viel besser als die Lutherbibel und so weiter, und so vergleicht man dann die eine mit der anderen. Ich versuche es wieder auf Deutsch zu tun heute. Es geht immer ein bisschen leichter, wenn man länger in ein deutschsprachiges Gebiet ist. Normalerweise spreche ich auf Englisch oder selbstverständlich Holländisch. So bitte verzeih alle Fehler, und wenn ich ganz falsch gehe, hebe die Finger hoch und sag, das soll anders sein. Wunderbar hier bei euch zu sein, und was eine schöne Konferenz hat es schon bis heute gegeben. Das war doch ein toller Abend gestern Abend mit den Kisi Kids, und auch diese Covenant-Präsentation war sehr, sehr gut. Und heute sind wir dran, um nur zu hören nach Gottes Wort. Es gibt eine äußere Sache der Dinge und eine innere Sache. Wenn ihr mich heute ansieht, dann sieht man, wie ich aussehe, dass ich diese dumme Brille benutzen muss. Und dass meine Frau gesagt hat, du sollst einen guten Anzug anziehen und eine Krawatte tragen. Und das kann man alles sehen. So, das ist die äußere Seite. Aber was in meinem Kopf herumgeht oder in meinem Herzen lebt, das kann man nicht sehen. Kann man vielleicht ein bisschen spüren, aber das ist die Innenseite. So ist auch mit der Geschichte der Welt. So ist auch mit Israel. Man kann nach die Außenseite der Geschichte sehen, wie das im Fernsehen ist und im Radio und wie die Leute darüber sprechen, über die Ereignisse in der Welt und wie man das am Geburtstag feiern oder andere Feste zu Hause oder im Büro darüber spricht. Das ist alles die Außenseite der Geschichte, alles, was man so sieht. Aber es gibt auch eine innere Seite der Geschichte. Es gibt eine Kraft, die die Geschichte vorwärts treibt. Und das kann man nicht sehen. Man kann nur davon wissen, wenn man der kennt, der diese Geschichte der Menschheit vorwärts treibt. Und das ist der Herr der Geschichte. Das ist der Schöpfer von Himmel und Erde, die die ganze Welt und das ganze Universum in seine Hände hat. Und der leitet, führt die Geschichte der Menschheit zu seinem Ziel. Und sein Ziel ist das Königreich, das Kommen des Königreichs. Und das Kommen des Königs des Königreichs. Und obwohl man viel nicht versteht, was dort geschieht, wir müssen versuchen, durch Gottes Auge zu sehen. Nur dann fängt man an, etwas zu verstehen. Wenn man sich so die Geschichte einsieht, dann scheint es eine große Verwirrung von Tatsachen zu sein und so weiter. Auch wenn man nach Israel und nach dem jüdischen Volk schaut, von der Außenseite, dann versteht man es auch nicht. Es kann sein, dass man sagt, ja, aber die Juden, und ich habe mal etwas mit Juden erlebt und so weiter. Und sieh doch mal das Israel und was passiert da alles und so weiter. Dann sieht man nach die Außenseite. Und auch Israel sieht nicht genau, was mit ihr geschieht. Und welche besondere Stelle sie einnimmt in das Handeln Gottes in dieser Welt. So, wir werden auch nicht zum erst auf Israel sehen. Aber wir werden versuchen, mit Gottes Augen zu sehen. Und das kann man nur, wenn man dieses Wort öffnet und dann zuhört, wie Gott die Dinge sieht. Was hat Gott mit Israel? Das ist das Allerwichtigste. Was hat er mit Israel? Und es ist einfach so, Gott liebt Israel. Er liebt das jüdische Volk. Ich mache einige Vorbemerkungen. Ihr habt diese Seminare angekündigt gefunden und ich komme auf all diese Themen. Aber es ist wichtig, dass man zuerst eine Grundlage hinlegt. Gott liebt Israel. Wenn man Hosea 11, Vers 1 liest, dann steht es dort sehr schön. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Gott liebt Israel wie ein Vater sein Sohn liebt. Israel ist sein Erstgeborene. Jesus ist sein Einziggeborene. Israel ist sein Erstgeborene. Wenn Mose und Aaron zu den Pharao von Ägypten geschickt wurden, dann mussten sie Folgendes sagen in Exodus 4, das ist 2 Mose 4, 22, 23. Und du sollst zu ihm, zu Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Und das ist genau, was geschehen ist im 10. Plage in Ägypten. Weil man Gottes erstgeborenen Sohn nicht gehen ließ, hat es die Ägypter ihre erstgeborenen Söhne gekostet. So, Gott liebt Israel, wie ein Vater sein Sohn liebt. Wie jede Vater und Mutter seine Söhne und Töchter liebt. Wir haben 4 Kinder. Die älteste ist schon bereits 9 Jahre in Mission gewesen, in Zentralasien, in ein muslimisches Land. 3 Mädchen und 1 Junge und die heutzutage lieben die alle dem Herrn. Das ist nur Gnade, das kann auch ganz anders gehen. Und sogar, wenn man Kinder von einem Pfarrer ist, dann kann man sehen, wie es in die Küche der Kirche hervorgeht. Und das ist nicht immer großer Spaß. Auch nicht sehr christlich, was da passieren kann, mit Kollegen und in die Kirchen und so weiter. Aber die Kinder, wir sind sehr dankbar dafür. Aber es hat Zeiten gegeben, dass diese Kinder, und dann gebraucht man harte Worte, und sogar mehr als harte Worte. Da müssen disziplinäre Maßnahmen getroffen werden. Und das tut man nicht gerne. Aber man versteht, wenn man nichts tut, dann geht es ganz schief mit diesen Kindern. Wenn man dieses Wort liest und liest, was die Propheten sagen, was Gott durch den Mund der Propheten sagt zu seinen Söhnen und Töchtern, dann sind das oft sehr harte Worte. Und nicht nur harte Worte, auch disziplinäre Maßnahmen werden getroffen. Aber dein Sohn verwerfen? Nie. Wenn man weiter liest in Hosea 11, dann, das ist ein schönes Kapitel, wir haben keine Zeit dafür jetzt, obwohl wir den ganzen Tag haben, aber wir haben so viel miteinander zu besprechen. Aber dann liest man in diesem Kapitel, wie dieser Vater aufgeregt wird, sehr böse, und dann wieder schlägt seine Stimmung um. Dann sagt er, ich habe meinen Sohn lieb, ich habe meinen Sohn aus Ägypten geführt, ich habe ihn mit menschlichen Fesseln gezogen, mit Ketten der Liebe, ich war dafür sie wie die Eltern, wie den Säugling an diese Wange heben und die Arme drum geschlagen. Ich neigte mich ihm zu, gab ihm zu essen, Manna in die Wüste und Wasser und Fleisch und alles, was ich tun konnte, habe ich für mein Kind, mein Sohn getan. Aber Dankbarkeit? Nein. Mich dienen? Nein. Andere Götter nachgehen? Das. Die müssen wieder nach Ägypten zurück. Ich werde Assur sagen, komm! Und was Assur mit seinen Kriegsgefangenen gemacht hat, das kann man kaum glauben. Das ist noch immer eingraviert in die Bergen von Assyrien. Ungeheure Sachen. Das Schwert wird in seinen Städten wüten. Es wird einen schwätzenden Graus machen. Und sie wegen ihrer Pläne vernichten. Mein Volk verharrt in der Treulosigkeit. Sie rufen zu Baal, doch er hilft ihnen nicht. Und dann schlägt das wieder um. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Das ist ein liebenswürdiges Wort für Israel. Wie dich aufgeben, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, wie Atma dich behandeln, wie Seboim? Und Atma und Seboim waren Städte, die zusammen mit Sodom und Gomorra vom Feuer, vom Himmel vernichtet wurden. Kann ich das tun? Nein, das kann ich nicht. Das ist mein Sohn, das ist mein Kind. Mein Herz wendet sich. Mein Mitleid lodert auf. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deine Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Sie werden hinter Jahwe herziehen. Er brüllt wie ein Löwe. Ja, er brüllt, dass die Söhne vom Westen zitternd herbeikommen. Wie Vögel kommen sie zitternd herbei aus Ägypten, aus dem Süden. Wie Tauben aus dem Lande Assur. Das ist Osten, Norden. Ich lasse sie heimkehren in ihre Häuser, sagt der Herr. ist genau, was wir heutzutage sehen. Der Löwe brüllt und seine Söhne und Töchter kehren zurück nach ihren Häusern im verheißenen Land. Gott liebt Israel wie ein Vater seine Kinder und sogar Kinder, die mehr schief gehen als die anderen. Die haben noch mehr ihre Liebe und man betet dafür und man versucht alles, was man tun kann, um solch ein Kind wieder zurückzubringen. So ist Gott mit Israel, sein erstgeborener Sohn. Deuteronomium 7, Vers 7. Das ist 5 Mose. 7, Vers 7. Denn warum liebt er dieses Volk? Warum ist das anders als alle anderen Völker der Welt? Warum hat Gott dieses Volk ausgewählt? Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Es gibt noch 15 Millionen Juden in die ganze Welt. Das ist alles, was übrig ist nach den Schlachtungen der Jahrhunderte. 5-6 Millionen in Israel, 4-5 Millionen im USA, 1-2 Millionen in die ehemalige Sowjetunion und die anderen noch zerstreut in die ganze Welt. 15 Millionen. Das ist alles. So, es ist nicht das Größte von allen Völkern, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Warum gibt's Liebe? Warum liebe ich meine Frau? Das kann ich einfach erklären. Das ist die schönste Frau auf Erden. Die kocht hervorragend. Die hält das Haus unglaublich sauber und ist eine großartige Mutter für die Kinder. Der Vater war viel abwesend, kann ich euch sagen, aber die Mutter hat. Aber das wird jeder Mann von seiner Frau hier sagen, bin überzeugt. Und auch die Frauen von ihren Männern. Denn wenn man anfängt, die andere zu lieben, dann geschieht es was. Es gibt Millionen von Frauen in die ganze Welt, aber auf einmal sieht man nur diese eine. Und dann fängt etwas an im Herzen und man sieht die andere nicht mehr. Wenn man nur ein bisschen in der Nähe sein kann, dann ist das schon genug. So, Liebe lässt sich nicht erklären. Es gibt keine Gründe für Liebe. Man heiratet nicht seine Frau, weil sie diese Eigenschaften hat und so weiter. Nein, man liebt. Und alte Theologen sagen, Gott nimmt dafür Gründe aus sich selber. Das ist alles, was man dazu sagen kann. Er nimmt Gründe aus sich selber. Sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. So, Gott glaubt nicht in freie Liebe. Er hat ein Eid geschworen. Geht's so? Ja. Das ist wie man, wenn man heiratet, man verliebt sich, aber dann kommt die Zeit, dass man Verantwortlichkeit füreinander nimmt. Dann geht man zur Standesamt und unterschreibt ein Kontrakt. Man sagt ja, dann geht man in die Kirche, macht das alles wieder und das ist mehr beeindruckend als in diese Standesamt. Das tut man dann für Gott und seine Kirche, sagt wieder ja, unterschreibt wieder etwas. So man, es ist wie Gott getan hat. Er hat Israel geliebt und einen Eid geschworen. Gott hat die zwei Finger hochgehoben und bei sich selber geschworen, wenn er die Verantwortlichkeit für seine Frau genommen hat. Das sind die zwei Beispiele, die man in die Heilige Schrift findet. Vater-Sohn-Verhältnis und Mann-Frau-Verhältnis. Er hat bei sich selber geschworen, denn er kann nicht schwören bei jemand oder etwas, das höher ist als er, sagt der Hebräerbrief, denn das gibt's nicht. So, er schwört bei sich selber. Glaubst du, dass Gott ein Eid brechen kann oder wird? Nein. Was auch passiert, sein Ja ist Ja und bleibt Ja. Sind diese Kinder immer gehorsam gewesen? Nein. Auch unsere Kinder nicht. Aber verwerfen? Niemals. Züchtigen? Ja. Disziplinieren? Ja. Aber verwerfen, vernichten? Nein. So, er hat die Treue von der Ehe gehalten. Er hat ein Eid geschworen. Den Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausende Glied hält. In tausend Geschlechter. Haben gesagt, ein Geschlecht in die Bibel ist manchmal 40 Jahre, am meisten sogar, auch wohl 70 Jahre, auch wohl ein oder zwei Stellen 100 Jahre. So in 1000 Geschlechter, das ist 40.000 oder 70.000 oder 100.000 Jahre. Und das bedeutet einfach für immer. In die englische Übersetzung steht sehr schön, der He keeps his covenant of love forever. Hier steht Barmherzigkeit, aber sein Bund der Liebe hält er für immer. Das wird sehr schön ausgedruckt in Jeremia 31. Vers 35. So spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt, und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen, Herr Zebaoth ist sein Name. Wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müsste auch das Geschlecht Israels aufhören, ein Volk zu sein vor mir ewiglich. Das sagt der Schöpfer. Solange es Himmel und Erde gibt, solange es ein Universum gibt, solange es diese Wechselung von Tag und Nacht gibt, solange es diese Naturgesetze oder diese Schöpfungseinstellungen gibt, solange, sagt Gott, wird Israel da sein. Er garantiert die Existenz von Israel. Nur wenn das ins Wanken käme, nur dann müsste das Geschlecht Israels aufhören, ein Volk zu sein vor mir ewiglich. Ja, aber die haben doch so viel Ungehorsamkeit und so viel falsche Dinge gemacht und so weiter, sind so ungläubig, glauben noch immer nicht an Jesus und so weiter. Ist das ein Grund für Gott, um nicht treue zu sein? Nein. Der Prophet geht weiter. So spricht der Herr. Wenn man den Himmel oben messen könnte und den Grund der Erde unten erforschen, wenn man mit der Intelligenz der Schöpfer mitdenken kann und kann durchschauen die Geheimnisse der Schöpfung, im Universum, im Weltall oder in das Kleinste. Und je mehr wir davon anfangen zu verstehen, je größer werden die Fragen, die wir bekommen. Und Wissenschaftler sagen, wir haben das nur angekratzt ein bisschen. So intelligent ist der Schöpfer. So intelligent ist seine Schöpfung. Gott sagt, wenn ihr mich mit mir mitdenken kannst und durchschauen kannst, wie die Schöpfung ist, so dass, wenn ihr auf meine Ebene der Intelligenz kommen kann, und das kann nie, spricht der Herr. So musste auch das Geschlecht Israel aufhören, ein Volk zu sein vor mir ewiglich. In die englische Übersetzung steht es etwas anders. Wenn das möglich wäre, dann würde ich Israel verwerfen für alles, was sie getan haben. Auch nicht für was sie getan haben, werde ich sie verwerfen. Das hat Gott mit Israel. Er liebt Israel wie ein Vater sein Kind, wie ein Mann seine Frau. Und das für immer. Hat einen ewigen Bund geschworen. Wenn man sagt, dass man Gott liebt und man liebt nicht das jüdische Volk oder Israel, dann muss man sich ernsthaft fragen, was für ein Gott du liebst. Gott sagt, dass wir keine Bilder von ihm machen müssen. Nicht von Holz, Stein, Gold, steht in die 10 Gebote. Aber wir sollen auch kein Gedankenbilder von Gott machen. Und die anbeten. Und das ist vielmal in die Geschichte der Kirche geschehen. Wir haben Gottesbilder entworfen, ganze Theologien aufgebaut, logisch vernünftige Dogmatik und haben gesagt, so ist Gott und das glauben wir und das lieben wir. Aber wenn diese Gedankenbilder von Gott dazu führen, dass man das jüdische Volk, dass man Israel nicht liebt, dann liebt man ein anderer Gott. Dann liebt man nicht der Gott der Bibel. Denn er liebt Israel für immer. Da soll man sich ernst prüfen, was für ein Gott man dann sich gebildet hat. Und zurückgehen zu der Bibel. Psalm 105. Er sagt Israel, im Psalm 105, Vers 7, ist der Herr unser Gott. Der ewige Gott ist Israels Gott. Sein Name ist der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Der Gott von Israel. Vater von unserem Herrn Jesu Christi. Er ist der Herr unser Gott. Er richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter. Hier gibt's die wieder, diese 1000 Geschlechter. An den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham und an den Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung und für Israel als ewigen Bund. Wie lange dauert ewig? Bis auf Jesus Christus und dann nicht mehr? Das hat die Kirche oft gesagt. Wenn die Juden Nein zu Jesus gesagt haben, hat Gott Nein zu den Juden gesagt. Das macht Gott zu Lügner. Das ist nicht nur ein falsches theologisches Konzept. Das ist eine große Sünde für Gott. Denn es macht Gott zu Lügner. Denn er hat gesagt, einen ewigen Bund. Wenn das möglich wäre, dass Gott wegen, was Israel getan hat, auf andere Gedanken kommen könnte und gesagt, ja, ich hatte diesen ewigen Bund, ja, ich habe ein Eid geschworen, aber jetzt höre ich auf und fange wieder etwas Neues an und verwerfe Israel und so weiter. Und ich fange jetzt etwas Neues an, eine Kirche, einen neuen Bund und so weiter. Auch ewig. Wie können wir dann sicher sein, dass er wegen unserer Ungehorsamkeit nicht sagen wird, bin so enttäuscht, was die Kirche alles macht, höre auf, fange wieder an mit etwas anderes. Oder mit uns selber persönlich. Er hat gesagt, ja, ich habe mit euch angefangen, ich habe euch neues Leben gegeben im Herzen durch den Glauben, aber du benimmst dich so ungehorsam, jetzt höre ich auf mit dir. Nein, Gott sei Dank, wir haben einen zuverlässigen Gott. Wenn er der Treue nicht an Israel haltet, wie wissen wir dann, dass er die Treue an die Kirche halten wird oder die Treue an uns persönlich halten wird? Das ist das Schöne in Israel, dass man die Treue Gottes sieht. Wenn er Ja sagt, dann meint er Ja und haltet das. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung und für Israel als ewigen Bund. So ewig heißt für immer. Und sprach, dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils. Dir will ich das Land Kanaan geben. So wem gehört das Land Kanaan? Israel. Gott sagt's. Wie Donnerstag, glaube ich, schon gesagt, Israel existiert nicht aufgrund der Gnaden der Vereinigten Nationen. Israel existiert nicht aufgrund der Gnaden von Amerika. Israel existiert nicht aufgrund der Gnaden von Europa. Oder aufgrund der Gnaden des Christentums. Oder aufgrund der Gnaden des Islams. Israel existiert aufgrund der Gnade Gottes. Aufgrund von einem ewigen Bund, worin Gott geschworen hat, dir gehört das Land Kanaan, als das Los eures Erbteils. So, wer kann Besetzer sein von das Land? Man hört viel von besetzte Gebieten. Wer kann Besetzer sein? Nicht Israel. Denn Gott hat gesagt, dir gehört's. Es ist nur ein ganz kleines Streifchen Land. Holland kann man kaum finden auf die Karte der Welt. Israel ist sogar noch kleiner. Aber das kleine Stückchen Land, sagt Gott, gehört dir. So, andere können nur Besetzer sein. Und es hat im Laufe der Geschichte viele Besetzer gegeben. von diesem Lande. Ägypter, Assyrier, Babylonier, Perser, Meden, Griechen unter Alexander der Große und sein vier Generäle nach ihm, die Römer, Byzantiner, muslimische Völker, Mameluken, Omajaden, Kreuzritter für 200 Jahre, muslimische Turken, 400 Jahre, Ottomanen, Engländer, Araber, Palästinenser, sogar Napoleon ist mit seiner französischen Armeen da durchgegangen. Viele Besetzer von diesem Lande. Aber Gott sagt, dir will ich das Land Kanaan geben, als das Los eures Erbteils. Wie groß war dieses Land? Alles an die Westseite des Jordans? Ja, selbstverständlich. Und man braucht nicht einmal zu sehen nach die Größe des Landes unter König David und Salomo. Dann hat es die größte Grenze gegeben. Dann ist es noch nicht viel, zwischen Klammern. Wenn man spricht von Groß-Israel-Gedanken und man versucht auf die Karte zu sehen, was dann Groß-Israel ist, dann ist es noch kaum nichts. Ungefähr nichts. Kaum nichts? Naja. Kaum etwas oder ungefähr nichts. So ist. Aber lass uns nur sehen, wenn Josua mit den 12 Stämmen aus der Wüste zum ersten Mal ins Land kam. Gehörte dann alles an die Westseite des Jordans zu den 12 Stämmen? Ja, absolut. Aber nur an die Westseite des Jordans? Nein. Auch an die Ostseite etwas. So, ich glaube, dass das Problem sogar nicht einmal die Westufer ist, die Westbank, aber auch die Eastbank. Es gab 2,5 Stammen an die andere Seite des Jordans. Ruben, Gad und die halbe Stamme Manasse. Und dann kam Krieg, mussten sie schnell den Jordan überqueren, mitkämpfen und mit Frieden wieder zurückkehren zu den Bauernhöfen und fleißig weiter arbeiten. Das ist das Land Kanaan. Der Erde und die Fülle davon sind des Herrn. Alles gehört der Schöpfer. Aber dieses kleine Stückchen Land, davon sagt er, das gebe ich euch. Gut. Und jetzt nach Jahrhunderten sieht man das jüdische Volk heimkehren. Nach diesem kleinen Stückchen Land. Wir erleben Wunder. Wir sind eine Generation, die Wunder Gottes vor den Augen geschehen sehen. Es gab einmal der Gott ist tot Theologen. In die 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Dorothee Sölle gehörte dazu. Die sagte nicht, dass es nicht etwa irgendwo etwas gäbe, aber die sagten, ein Gottesbild, wo man sich vorstellt, dass das wirklich irgendwo irgendwo ein persönlicher Gott ist, der die Geschichte der Menschheit führt und leitet, das Bild ist tot. Das können wir nicht mehr glauben, als moderne Menschen. Luther Sölle sagte, nach Auschwitz kann ich das nicht mehr glauben, dass es wirklich so einen persönlichen Gott gibt, der die Geschichte der Menschheit führt. Das schönste Antwort hat je ein Rabbiner gegeben. Er hat gesagt, seit Auschwitz kann ich nur noch an Gott glauben, nicht mehr an den Menschen. Und wir sehen die Hand Gottes in Geschichte als fast nie zuvor. Wir sehen die Innenseite ein bisschen. Nicht, dass wir alles erklären können, aber wir lesen Prophezeien und wir sehen es mit eigenen Augen geschehen in die Heimkehr des jüdischen Volkes nach Israel. Nur eine. Jesaja 43. Vers 5. So fürchte dich nun nicht, o Israel, sagt Gott. Denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen. Und mit Osten, Westen, Süden, Norden muss man seine Füße selbstverständlich in Jerusalem stellen, in Israel. Denn dort ist die Bibel geschrieben. So, ich will vom Osten deine Kinder bringen. Das heißt, aus dem Nahen Osten und aus dem Fernen Osten. Sogar aus China und Japan und India und so weiter. Die Jewish Agency hat uns gefragt, als Christians for Israel International mitzuhelfen, auch die Juden aus der Grenze von India zurückzubringen, damit zu helfen. Die Rabbiner sagen, die sind noch aus der Stamme von Manasse. Die leben auf die Grenze von India und Burma. So vom Osten her sammeln. Und dich vom Westen her sammeln. Das bedeutet Europa. Und die Amerikas. Das Westen. Es gibt Theologen, die sagen, ach, all diese Heimkehrversen sind alle erfüllt worden, in die Zurückkehr des jüdischen Volkes aus der babylonischen Gefangenschaft. Zwischen 500 und 600 vor Christus. Das war die erste Gefangenschaft. Jetzt kommt die zweite, die nenne ich die römische Gefangenschaft, zu Ende. Und diese erste, die babylonische Babylon, war zum Norden, zum Osten von Israel. Nicht zum Westen. Wenn der Prophet hier spricht von einem Heimkehr aus dem Westen, dann kann das nicht über die babylonische Gefangenschaft gehen. Das ist jetzt. Dich vom Westen her sammeln. Wir haben die gesehen, wie die aus den Konzentrationslager gekommen sind. Fast wie Ezekiel 37 das sagt, wie dry bones. Aus den Gräbern der Völker werden die heimgebracht. Ich will sagen, zum Norden gib her. Norden, das ist die ehemalige Sowjetunion. Sogar Russland. Und wir haben gesehen, wie in den letzten 10, 15 Jahren über 1 Million von Juden aus das Land des Nordens gekommen sind. Jeremia 16 und 23 sagt, dass einmal gesagt wird, nicht so wahr der Herr lebt, die sein Volk aus Ägypten geführt hat, damit hat es alles angefangen, der Exodus, aber so wahr der Herr lebt, der sein Volk aus dem Norden geführt hat und aus allen Ländern, wohin er sie vertrieben hat. Das wird einen größeren Eindruck machen, als die erste Exodus aus Ägypten. Da waren, wenn man das Buch Numeri, 4. Mose liest, da waren etwa 600.000 Männer mit beteiligt. Aber diese Heimkehr aus allen Ländern der Welt ist viel mehr beeindruckend dann damals. So vom Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Süden, das ist Äthiopien, das sind die schwarzen Juden. Das sind Nachkommen von der Stamm Dan, sagen die Rabbiner. Auch aus Afrika, aus Südafrika. Komm, aus dem Süden. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Da steht nicht, beobachte schön, wie schön biblische Prophezeien erfüllt werden für deine Augen. Gott sagt, bring. So, es gibt eine Mitverantwortlichkeit, es gibt einen Auftrag. Darum bringen wir die Juden nach Hause. Wir haben schon Geld eingesammelt, um über 80.000 Juden aus der ehemaligen Sowjetunion zu helfen, Aliyah zu machen. Millionen. Bring her meine Söhne, hören wir wieder, wie Gott spricht von diesen ungläubigen Juden. Meine Söhne und meine Töchter. Bring hier meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind. Israel trägt den Namen Gottes. Israel. Wie Immanuel. El ist der Gottesname. Israel trägt den Namen Gottes. Die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Gott hat Israel geschaffen, gemacht, zubereitet. Sogar buchstäblich geschaffen. Denn Abraham war zu alt und Sarah war zu alt. Und doch wurde Isaac geboren. Als ein Wunder Gottes. Die ich geschaffen und gemacht, mein Erstgeborene, Sohn. Und zubereitet und gemacht habe. Wie kommt Israel nach Hause? Als ein gehorsames Volk? Ist es eine Belohnung, dass sie jetzt Gott dienen, nach so vielen Jahrhunderten von Leiden, dass sie jetzt gehorsam geworden sind? Sind sie jetzt gläubig geworden an Jesus? Nein. Ja, es gibt Messias bekennende Juden. Aber das sind weniger als 1% von den 5-6 Millionen Juden in Israel gibt's, da sind etwa zwischen 5.000 und 7.000, 8.000 messianische Juden. Und dann sind die fast Kopf pro Kopf gezählt worden. Und die sind nicht alle rein jüdisch, gibt auch die, die mit Nichtjuden verheiratet sind. Und wenn man sich diese jüdische Gemeinden, diese messianische Gemeinden ansieht, dann ist oft 70-80% Nicht-Juden, die diesen messianischen Stil von Lobpreis und so weiter so schön finden. Aber lasst uns sehen, 5, 6, 7, 8.000, das ist auf 5, 6 Millionen 0,01%. In Amerika wohnen auch 4, 5 Millionen. Man sagt, da gibt's mehr messianische Juden. Man sagt vielleicht 40.000, 50.000. Und das ist noch immer 1% nur von 5 Millionen in Amerika. So im Ganzen, in Holland gibt es noch etwa 20.000 Juden, denke ich. Und wenn es 200 messianische Juden gibt, dann ist viel. So, ja, es gibt messianische Juden. Aber es ist weniger als 1%. So, eine Belohnung von Gott aus. Das Volk ist gläubig geworden, glaubt an Jesus, ist oder ist wenigstens orthodox-jüdisch geworden, dient sein Gott? Nein. Das ganze Unternehmen der Staat Israel kam mehr von sozialistischen, säkularisierten Juden als von gläubig-orthodoxen. Es wird manchmal gesagt, ja, die Orthodoxen sind dagegen der Staat Israel. Das ist ein Splinter. Das war einmal, ist jetzt nicht mehr. Auch die orthodoxen Juden sagen, es ist der Anfang der Erlösung. Es hat angefangen. So ehe das der Zionismus hatten diese Orthodoxen noch, aber jetzt sagen die, ja, wir verstehen doch, dass, denn die haben erst gesagt, nein, nur der Messias, wenn er kommt, kann er das Volk wieder zurückbringen und das Land wiederherstellen und so weiter, das ist alles menschliche Sache und so weiter. Nein, sagen die jetzt. Gott hat angefangen in diese Entwicklung, die Erlösung Israels immer näher zu rücken. So, wie kommen die nach Hause? Vers 8. Nach Israel. Es soll hervortreten das blinde Volk, das doch Augen hat. Und die Tauben, die doch Ohren haben. Blind und taub geht das Volk zurück nach Israel. Aus allen Seiten der Welt. Blind für wen Jesus ist. Taub für die Worte des Evangeliums. Genau wie der Prophet es prophetiert hat. So soll Israel nach Hause kommen, blind und taub. Bleibt es blind und taub? Nein. Die Heilige Schrift sagt sehr deutlich, nationale Wiederherstellung zuerst mal. Zuerst zurück ins Land. Und dann wird es geistliche Wiederherstellung. Ezekiel 36. Ezekiel 36, Vers 24. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen, und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Das zuerst. Sammeln und wieder in euer Land bringen. Und dann? Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben. Und will solche Leute aus euch machen, die meine Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Ich will euch von all eurer Unreinheit erlösen, und will das Korn rufen, und will es mehren, und will keine Hungersnot über euch kommen lassen, und so weiter, und so weiter. Nationale Wiederherstellung zuerst, aber es wird gefolgt werden von geistlicher Wiederherstellung. So, wir sind in der Anfang der Erlösung. Gott hat angefangen mit diesem Prozess und wir können es sehen und sogar mithelfen. Jetzt sagt mein holländischer Magen, dass es Kaffeezeit ist. So, nach einer kleinen Pause.